Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier in diesem Raum und in diesem Haus zusammen sein können. Wie viele gute, gesegnete Stunden haben wir schon in diesem Raum erlebt. Und es waren immer Stunden über der aufgeschlagenen Bibel. Und du hast dich zu deinem Wort gestellt und hast dein Wort durch deinen guten Heiligen Geist in unser Leben hineintransportiert. Und wir wollen dir danken, dass wir schon ganz oft teilnehmen konnten an diesem ganz besonderen Wunder, das du deiner Gemeinde schenkst, dass du zu ihr redest durch dein Wort. Und so danken wir dir auch dir für diesen Morgen, sind froh, dass wir hier sein können. Sind froh, dass du uns herausnimmst, auch aus vielen anderen Stimmen und vielen anderen Wörtern, vielen anderen Meinungen und Gedanken, die auf uns einstürmen, die in unserem Leben Platz gewinnen wollen, die uns gerne besitzen und beherrschen wollen und wir neu uns wieder zurückwenden wollen zu dir und deinem Wort, uns anbinden möchten an deine Gedanken, an dein Wesen, an deine Offenbarung. Und das, was von dir kommt, was vom Himmel kommt. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen für Eckhard zu Nieden und seinen Dienst in unserer Mitte. Bitten dich für uns, dass Kopf und Herz weit offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Danken dir, dass du der Treue bist, der uns auffordert, der uns einlädt, der uns ermutigt, der uns immer wieder anspornt, selbst treu zu sein, in all den Grenzen, all den Schwachheiten, aber doch auch treu zu sein zu dir. Danke für deine Nähe, danke, dass du hier bist, gepriesen seist du, unser Herr und unser Gott. Amen.
Sei getreu oder sei treu, ist überschrieben, ist diese Freizeit überschrieben, diese Senioren. Konferenz, also kürzer kann man es ja kaum ausdrücken, sei treu. Man muss ja ein bisschen mehr dazu sagen. Man kann ja nicht sagen, kommen Sie zur Konferenz und dann sagt man, sei treu und nun auf Wiedersehen, gehen Sie wieder nach Hause. Sondern der Sinn ist ja, dass man ein bisschen darüber nachdenkt, was das denn heißt, diese Treue und wie sich diese Treue äußert und wie wir dazu kommen können. Ich habe für diese erste Bibelarbeit bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die mir selber sehr wichtig war, die ich auch nachher im Originaltext vorlesen möchte. Aber ich möchte sie, wie gesagt, wie angekündigt, erstmal in dieser gereimten Form vorlesen. Das erleichtert uns vielleicht ein bisschen den Einstieg. Es war einmal ein Mann, der saß am Tisch, wo er sein Frühstück aß. Doch merkt er gar nicht, ob es ihm schmeckt. Die Sorgen, die ihn früh geweckt, bevor die Sonne aufgegangen, die nahmen völlig ihn gefangen. Im Weinberg war so viel zu machen, beschneiden, jäten, solche Sachen. Er brauchte viel mehr Arbeitskräfte. Doch heute nötigen Geschäfte zu einer Reise in die Stadt. Der Mann erhob sich, er war satt. Und an der Tür, da traf er schon den frisch erwachten ersten Sohn. Es war gerade 6:30 Uhr. Mein Sohn, sprach er, du bist ja fleißig, ich gehe, dass ich mich nicht verspäte, geh du zum Weinberg raus und jäte. Was da zu tun ist, weißt du ja. Der Sohn sprach artig, ja, Papa. Kaum aber war der Alte weg, briet er ein Spiegelei mit Speck und aß auch sonst noch manches Gute. Nach Arbeit war ihm nicht zumute. Dann schlich der ach so liebe Sohn sich durch die Hintertür davon zu einem Rundgang durch die Schenken. Ohne an den Weinberg nur zu denken. Zu schön war dieser Tag heute gerade, für harte Arbeit viel zu schade. Er soff und tat doch sonst nichts Rechtes mit Freunden beiderlei Geschlechtes. Der Vater gab nun unterdessen, dieweil der Sohn so Pflicht vergessen, dem alten Esel eine Dattel und legte auf in seinen Sattel, schwang sich hinauf, um fortzureiten. Da sah er seinen Sohn, den zweiten. Der kam meist später aus dem Bett und war auch sonst viel weniger nett als jener erstgeborene Bruder und außerdem ein faules Luder. Hör her, mein Sohn, der Vater sprach, geh, eile deinem Bruder nach, jetzt ist nicht Zeit, sich auszuruhen, im Weinberg ist zu viel zu tun. Der Junge aber sagte munter, ach, rutsch mir mal den Buckel runter. Ich will an schönen Sonntagen mich nicht mit zu viel Arbeit plagen. Und außerdem, da schuftet schon mein Bruder und dein Lieblingssohn. Am Ende bei der Weinbergpflege kommt mir der Große ins Gehege. Hab mir was anderes vorgenommen, da soll mir nichts dazwischen kommen. Ehe sich der Vater halbwegs fasste zu einer Antwort, die hier passte, und ehe er zu sich selbst gefunden, war dieser Bengel schon verschwunden. Welch frecher Sohn ward ihm geboren. Er seufzt und gab dem Tier die Sporen. Der jüngste Sohn begann inzwischen, sich auch ein Frühstück aufzutischen, und während er gemütlich kaut und dabei stille in sich schaut, kommt der Gedanke angeflogen, ich war doch ziemlich ungezogen. Mit seinem Vater so zu sprechen ist böse, fast schon ein Verbrechen. Genieße täglich, auch heute früh, vergnügt die Früchte seiner Mühe, doch ohne etwas beizutragen und ohne mich wie er zu plagen, das ist nicht recht. Ich sehe es ein. Drum will ich jetzt, trotz Sonnenschein, obwohl ich in der Mittagshitze nachher wahrscheinlich schrecklich schwitze, sodass die Kräfte mir erschlaffen, doch in den Weinberg gehen und schaffen. Er war kein Schwabe, aber er sagte auch schaffen, das reimte sich gut hier. Er nahm, es war schon etwas spät, gleich aus dem Schuppen das Gerät, das er benutzte ja schon oft, und ging zum Weinberg, wo er hofft, den großen Bruder vorzufinden beim Rebenschneiden oder Binden. Doch seltsam, er war ganz allein inmitten dieses Hangs mit Wein. Nanu, der hat sich wohl verdrückt. Aha, ich bin doch nicht verrückt und schufte hier allein, ich gehe. Doch plötzlich kam ihm die Idee, was kümmert mich des Bruders Sünde? Ich tue, was ich für richtig finde. Der Rabbi Jesus, Meister, Lehrer, fragt nach dem Gleichnis seine Hörer, wer hat des Vaters Willen getan? Denn darauf kommt es schließlich an. Will einer wirklich Gott gefallen, muss er nicht fromme Floskeln leihen. Es geht darum, wie er wirklich handelt. Und wer auf bösen Weg gewandelt und wer sich gegen Gott empört, tut gut dran, wenn er sich bekehrt und ändert sich, um Gottes Willen von nun an gerne zu erfüllen. Ich gebe zu, dass ich nicht Griechisch kann. Ich hätte das freiwillig lernen können während meiner theologischen Ausbildung, aber ich war, ja, das Wort faul will ich mal nicht sagen, aber ich war nicht so bestrebt und habe auch das meiste, was ich versucht habe zu lernen, wieder vergessen. Aber ein Wort ist mir in Erinnerung geblieben. Pistis heißt das, das ist zugleich ein Wort für Glaube und für Treue. Das hat mich immer zunächst verwundert, als ich das so hörte, dass diese zwei Begriffe, die wir in der deutschen Sprache ja haben, die sich ja unterscheiden. Sie bezeichnen eigentlich etwas anderes, nur mit einem Wort im Griechischen bezeichnet werden. Aber wenn man sich ein bisschen da hineindenkt und versucht, das zu verstehen, merkt man, was da für ein Zusammenhang besteht. Glaube ist auch irgendwie gleichzeitig Treue. Sich jemandem anzuvertrauen geht nur, wenn man treu ist, wenn man dabei bleibt, wenn man festhält. Glauben heißt ja, sich klammern an Jesus, an Gott, an sein Wort, an das, was er uns lehrt und wie wir entsprechend handeln sollen. Glaube und Tat und Treue, das ist so wie ein Dreieck. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Satz kennen, so aus der Mathematik, sind zwei Größen einer dritten gleich, sind sie auch untereinander gleich, haben Sie vielleicht schon mal gelernt irgendwie. Also es ist Treue, Glaube ist Treue und Tat ist Treue. Und darum sind auch Glaube und Tat dasselbe und gehören zusammen. Das macht diese Geschichte deutlich. Und darum möchte ich diese Geschichte ein bisschen beleuchten heute. Aber nicht ohne zunächst mal zu schildern, was vorangegangen ist. Als er, nämlich Jesus, in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, aus welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Die verschiedenen Wundertaten, die Jesus getan hat. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen, wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Sie antworteten Jesus, sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Und dann folgt diese Geschichte, die wir eben in der abgewandelten Form gehört haben. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Dann reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm und obwohl ihr saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Jesus will deutlich machen mit dieser Geschichte, weshalb er ihnen keine Antwort auf ihre Frage gibt, woher er diese Vollmacht hat. Die Leute fragen also, wie kannst du das tun? Ist das vom Himmel? Hat Gott dir den Auftrag gegeben und dir die Kraft gegeben, Wunder zu tun, Blinde sehen zu machen, Lahme gehen zu lassen und so weiter? Oder ist das irgendein Zauberwerk? Hast du irgendwie vielleicht mit dem Beelzebub Kontakt? Oder was ist das? Hast du da Tricks angewendet? Was ist das? Also welcher Macht tust du das? Es ist vernünftig, dass sie so fragen, denn sie hielten sich ja für die, die wissen, wie Gott in dieser Welt handelt, die seine Schriften studiert hatten und die genau wussten, so und so muss das gehen. Und Jesus war irgendwie anders, er lehrte etwas anderes und tat das trotzdem in großer Kraft. Und darum fragten sie, ja, wenn einer was Falsches lehrt, kann er doch nicht richtig handeln. Was ist das? Was steht dahinter? Und Jesus fragte, wir haben es gehört, wie war das mit Johannes dem Täufer? War das vom Himmel? Oder war das aus seiner eigenen Kraft getan? Und nun kommt das Entscheidende. Sie sagen nicht, wie das mit Johannes war. Oder was sie glauben, dass das bei Johannes war. Er war nur ein Mensch und hatte irgendwelche Tricks angewendet. Oder er war wirklich von Gott gesandt, ein Prophet. Sie fragen also nicht, wie war es wirklich, sondern sie fragen, was hat unsere Antwort, die wir eventuell geben, für Folgen? Also, wenn wir sagen, es war vom Himmel, dann wird man sagen, ja, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Und wenn wir sagen, es war eben nicht vom Himmel, sondern in menschlicher Kraft getan, dann werden uns die Leute vielleicht schimpfen oder Steine nach uns werfen oder so, weil sie überzeugt sind, dass Johannes der Täufer ein Prophet Gottes war. Also entscheidend ist für sie nicht, was die Wahrheit ist, sondern das, was die Menschen daraus machen oder was das für Folgen hat für uns, wenn wir etwas glauben. Jesus will also deutlich machen, wenn ihr nur danach fragt, was das für Folgen hat, dann werdet ihr die Wahrheit nie finden. Auch im Blick auf mich. Wenn ihr mich fragt, was ist das, was du tust, ist das von Gott oder ist das eine menschliche Kraft, dass du solche Wunder tun kannst und dass du solche Dinge sagst? Ist das aus dir selber gekommen oder hat Gott dir das eingegeben? Fragt ihr wirklich nach der Wahrheit? Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, seid ihr bereit, das zu tun? Seid ihr bereit, die Konsequenzen zu ziehen aus dieser Wahrheit, wenn ihr sie erkannt habt? Eine Wahrheit, die uns nicht bereit macht, die Konsequenzen daraus zu ziehen, die finden wir nicht. Da werden wir nie Ja zu sagen. Wir werden nie den Dingen auf den Grund kommen. Wir werden nie das Wort Gottes und das Wirken Gottes in unserer Welt verstehen. Wir werden nie das Evangelium, seine großartige Botschaft an uns wirklich verstehen und aufnehmen können. Sie wird in uns nichts verändern können, wenn wir nicht bereit sind, die Konsequenzen zu ziehen. Wahrheit bedeutet immer, dass das auch Folgen hat für mein Leben. Und daraufhin erzählt er eben diese Geschichte. Da ist der eine, der also sagt, jawohl, mache ich, klar, alles klar. Aber er tut es nicht. Und der andere, der zögert und nicht will und plötzlich ändert er sich und merkt, so geht es nicht. Und er tut es dann doch. Wer hat nun den Willen des Vaters getan, fragt er die Leute. Und ist ja klar, was sie antworten müssen. Und das bedeutet eben, ihr tut den Willen Gottes nicht. Es ist wichtig, dass wir das, was wir als wahr erkannt haben von Gott, in unserem Leben umsetzen. Gott hat das so gewollt, dass wir nicht nur Geistwesen sind. Der hätte ja vielleicht, nehme ich mal an, uns auch so schaffen können, dass wir gar keinen Körper haben und nur irgendwie in einer körperlosen, raumlosen und zeitlosen Welt leben. Vielleicht wird es in der Ewigkeit Gottes einmal so sein. Aber im Moment leben wir noch in dieser Welt. Wir haben einen Körper. Wir sind psychisch auch erfüllt von bestimmten Bedürfnissen, die wir haben. Wir leben in dieser Welt. Und wenn wir nicht in dieser Welt, wo wir leben, in unserem Leben hier, in der Umwelt, in der Beziehung zu anderen Menschen, in dem, was wir täglich zu tun haben, Konsequenzen ziehen aus den Wahrheiten Gottes, dann hilft uns das überhaupt nicht. Glauben bedeutet, dass wir etwas tun. Ich möchte das mal so sagen, es sind zwei Begriffe, die mir in dieser Geschichte hier deutlich geworden sind, die ich nacheinander einmal mit Ihnen betrachten möchte. Glaube, richtiger Glaube ist Tat. Und dann eine zweite Aussage, richtige Tat ist Glaube. Also wir sind zunächst bei dem ersten. Glaube, richtiger Glaube, echter Glaube ist Tat, sonst ist das kein Glaube. Der Glaube ohne Werke ist tot, hat Jakobus gesagt. Und an vielen Stellen, auch hier im Neuen Testament, wo Jesus spricht, wird das deutlich, der Glaube in dieser Geschichte eben auch, der Glaube ohne Werke ist tot. Apropos Jakobus, vielleicht wissen Sie das, dass unser lieber Freund Dr. Martin Luther über den Jakobusbrief geschrieben hat, es wäre eine strohene Epistel. Man darf ihm das nicht übel nehmen, dass er so über den Jakobusbrief gesprochen hat. Er war so erfüllt von dem, was er entdeckt hatte im Neuen Testament, von der Wahrheit Gottes, dass wir allein durch die Gnade Gottes gerecht werden und im Glauben seine Kinder sind. Und von dieser Gnade Gottes, die vergibt, dieses Heil Gottes, das uns geschenkt wird, hat er im Jakobusbrief nichts gesehen. Und dann dachte er, also das ist eine strohene Epistel. Das heißt also mit anderen Worten, ein Brief, eine Schrift, die ein bisschen trocken ist. Die hat ihn in seiner großartigen Entdeckung nicht unterstützt. Aber das trifft die Sache nicht. Da hat er etwas übersehen. Er hat natürlich das auch ernst genommen, dass der Glaube zur Tat werden muss, sonst wäre er nicht dieser Verkündiger mit dieser großen Wirkung geworden. Aber er hat das in dieser Schrift nicht gesehen. Haben Sie Lust, mal ein bisschen mit mir in der Bibel nachzuschlagen und so ein bisschen zu forschen, ein paar Bibelstellen nachzuschlagen? Mir ist nämlich aufgefallen, dass sehr viele Stellen, die bei Jakobus stehen, die also von den verschiedenen Handlungen, von den Taten, die von uns gefordert werden, handeln, schon genauso vieles bei Jesus steht. Also, manche erklären sich auch das damit, dass Jakobus und Jesus ja zusammen aufgewachsen sind. Er war ja sozusagen der Bruder Jesu, der mit ihm zusammen groß geworden ist. Und sie haben wahrscheinlich über diese Thematik auch viel gesprochen damals. Wissen Sie ja sicher, war ja der leibliche Bruder oder wenn man das mal so ausdrücken will, der Halbbruder Jesu. Und sie haben viel miteinander zu tun gehabt. Etwa, wenn Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Kapitel 2 im Vers 14 etwa steht das. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Und dann Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot an ihm selber. Sagt Jakobus. Und Jesus sagt in dieser Geschichte hier und auch an vielen anderen Stellen, etwa in Matthäus 7, wenn ihr sagt, Herr, Herr, und nicht tut, was ich euch sage, dann nützt das gar nichts. Oder eine andere Stelle vielleicht im Kapitel 2 bei Jakobus, Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Und Jesus hat gesagt, in der Bergpredigt etwa, wer das kleinste Gebot auflöst, er ist der Kleinste im Himmel. Oder in Jakobus etwa im Kapitel 3 spricht er von der Macht der Zunge. Ich will das nicht alles vorlesen, weil es zu lang werden würde. Sie kennen dies, den Zaum, den man bei den Pferden anlegt oder das kleine Feuer zündet den großen Wald an oder das kleine Steuerruder, das steuert das große Schiff. Also wie wichtig ist das, was wir mit unserer Zunge vollbringen? Und Jesus sagt dazu, wer zu dem anderen sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also wer den anderen verflucht oder ihm etwas Böses an den Kopf wirft mit seiner Zunge, der versündigt sich schwer. Oder als er das Schwören verbietet, sagt eure Rede sei ja, ja, nein, nein, also nicht viele Worte machen. Oder er sagt etwa, wir müssen Rechenschaft abgeben von einem jeden unnützen Wort, das wir geredet haben. Also die Zunge mit ihrer großen Auswirkung. Oder denken wir an diese Geschichte, an diese Aussage, die Jakobus trifft, von dem Menschen, die also nun Handel treiben wollen und überall hinreisen und sagen, ja, ja, wir werden das und das tun und dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies und das tun. Also die Sache Gott anvertrauen, nicht selber nur Pläne schmieden, denn Pläne können leicht zerstört werden, haben wir vorhin gehört, eben bei der Planung für künftige Konferenzen, sondern die Sache Gott anvertrauen und seine Sorgen für die Zukunft, was wir gewinnen werden, was wir verlieren werden, das Gott anvertrauen. Ist das nicht auch das, was Jesus sagt? Keiner von euch kann sein Haar schwarz oder weiß machen, sagt er. Oder diese Sache, wir sollen keine Sorgen haben, denkt an die Vögel unter dem Himmel, die säen nicht und ernten nicht, euer himmlischer Vater sorgt doch für sie. Also legt eure Sorgen vor ihm ab. Oder bei Jakobus in Kapitel 3, da steht in Vers 13, wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Und Jesus sagt, Matthäus 11, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Oder selig sind sie Sanftmütigen in den Seligpreisungen, sie werden das Erdreich besitzen. Oder bei Jakobus kennen Sie diese Geschichte sicher auch von den Motten und dem Rost. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen und so weiter. Und hat nicht Jesus das Gleiche gesagt? Sammelt euch Schätze, wo sie nicht von Motten und Rost gefressen werden können? Also bis in solche Formulierungen hinein sehen wir, dass bei Jakobus im Grunde genau dasselbe gesagt wird, dieselben Aussagen getroffen werden, wie Jesus sie getroffen hat. Das gehört zu unserem Glauben dazu. Jesus hat uns gelehrt, wie wir handeln sollen. Und er hat mit seinem Leben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir mit ihm leben. Er hat unsere Erlösung geschaffen, dass unsere Sünden vergeben werden können. Das war sein Tun, deswegen ist er auf die Erde gekommen. Er ist für uns gestorben und für uns auferstanden. Aber vorher hat er gelehrt, wie dieses Leben aussehen soll. Und danach sollten wir uns richten. Und wenn wir das nicht tun, wenn das für uns nichts bedeutet, wenn wir nicht konkret in unserem Leben umsetzen, was er uns gesagt hat, dann hilft uns das andere auch nicht. Jesus hat das selber ja auch gesagt, etwa im Vater unser, wenn wir nicht vergeben, wird uns auch nicht vergeben. Wenn wir den anderen nicht ihre Schuld vergeben, vergibt uns Gott auch nicht. Oder richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also es gibt eine ganz enge Beziehung zwischen unserem Handeln und dem Handeln Gottes mit uns. Wie kein anderer sich sonnen in der Liebe Gottes und anderen mit Hass begegnen. Das passt nicht zusammen. Wie kann er die Hilfe Gottes erbitten in Notlagen und dann aber einem anderen, der Not leidet, nicht zu Hilfe kommen? Was Gott an uns tut, das muss sich doch auswirken in unserem Leben. Wie kann einer mit Gott versöhnt sein und mit anderen unversöhnt leben? Passt nicht zusammen. Ich bin euch auf ein Zitat gestoßen von dem bekannten englischen Schriftsteller C.S. Lewis, der sagt sinngemäß etwa so, jede Entscheidung, die ich treffe, verändert mich. Und ich verstehe das auch, ich kann das nachvollziehen. Alles, was ich tue, hat nicht nur eine Folge für das Objekt, an dem ich arbeite, für den anderen Menschen, mit dem ich zu tun habe, sondern hat auch eine Folge für mich selbst. Das ist ja verständlich, das ist ja in jedem Leben, in jeder Biologie so, jeder Baum, der von einer bestimmten Seite immer angeweht wird und sich dagegen stemmen muss, der wird, das kann man später nachweisen, wenn man ihn durchsägt und die Jahresringe zählt, der wird an dieser Seite besonders stark. Und wir wissen, dass jeder Muskel, der nicht gebraucht wird, erschlafft. Und wenn wir den Muskel gebraucht, dann wird er gestärkt. Das ist ein Grundprinzip. Oder die Knochen, die gebraucht werden, die stärken sich. Und wenn wir sie nicht gebrauchen, dann erlahmen sie und werden schwach und brechen leicht. Oder auch was unsere Nerven tun, unser Kopf und so. Wenn wir gehört haben, wie der Peter Brust da an seine Musik spielt und wenn er jedes Mal überlegen wird, was kommt jetzt für ein Ton in der Musik, jetzt müsste ich die Subdominante spielen und so, jetzt mit G-Dur, jetzt mit C-Dur, die Terz gehört dazu, das E und das G und so, das muss ich den Finger so setzen, also wenn er das so spielen würde, hätte man gesagt, lass es lieber, lass uns a cappella singen. Also das ist ja nur Übungssache, man ist mit einer Sache vertraut, mit der man geübt hat. Man kommt da hinein und wenn das für unser körperliches Leben und für das Leben unseres Geistes gilt, gilt es genauso auch für das geistliche Leben. Wenn wir uns üben, wenn wir das, was Gott uns sagt, was er uns gebietet, umsetzen in ganz praktischen Dingen, so wie wir es auch jetzt hier bei Jakobus gelesen haben, wie wir die Zunge einsetzen, wie wir mit anderen reden, wie wir über andere reden, die nicht anwesend sind und so weiter. Wie wir es mit unserer Zukunftsplanung halten, ob wir Gott vertrauen oder ob wir alles selber machen und alles selber in die Hand nehmen und gar nicht an ihn denken. Wie das mit der Sanftmut und der Weisheit in unserem Leben ist, ob wir polternd auf die anderen losgehen oder ob wir bescheiden und zurückhaltend sind, ob wir Gott unsere Sache überlassen, statt selber versuchen, Rache zu nehmen. Wie wir das mit dem Besitz halten, mit dem Reichtum, der leicht von Motten und Rost gefressen werden kann oder von der Inflation gefressen werden kann oder was auch immer. Wenn wir all diese Dinge so einordnen in unserem Leben und so nachvollziehen in unserem Leben, wie Gott das von uns will, ändert das uns. Ändert nicht nur die Verhältnisse, sondern es ändert uns. Es hinterlässt Spuren in unserem Leben. Alles, was wir über andere oder an anderen Schlechtes tun, hinterlässt Spuren in unserem Leben. Und das, was wir an anderen Gutes tun, hinterlässt Spuren in unserem Leben. Es bleibt etwas zurück. Es ändert mich. Es wird ein Teil meiner Geschichte und ein Teil meines Charakters. Echter Glaube also ist Tat. Und wenn er Tat nicht ist, ist er kein echter Glaube. Wenn wir das nicht tun, wie Gott es von uns will, nicht als Bedingung, aber einfach als ein Beweis dafür, dass da etwas fehlt, da ist was nicht in Ordnung, dann merken wir daran, dass sich etwas ändern muss. Aber andersrum auch, richtige Tat ist Glaube. Wie ich das meine, wird in dieser Geschichte auch deutlich. Jesus spricht also von diesem einen, der etwas Positives sagt. Er sagt, ja, ich mache das und tut es dann nicht. Und von dem anderen, der erst nicht will und es dann doch tut. Und da könnte man nur denken, wenn es um die Anwendung geht, ja, was heißt dieses Gleichnis? Wie übersetzen wir das in unsere Lebensverhältnisse? Ja, ihr, liebe Zuhörer, also die hohen Priester und die Schriftgelehrten, was da so alles rumstand, ihr müsst auch tun, was Gott sagt. Aber komischerweise, darum geht es gar nicht. Denn es geht um den Glauben. Jesus sagt zu ihnen, wer von beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Obwohl ihr saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Dreimal kommt das Wort Glauben in diesem Vers vor. Also es geht gar nicht um das Tun ganz praktischer Dinge, sondern um den Glauben. Die Tat, die Jesus fordert, ist also nicht das Handeln in bestimmten einzelnen Dingen, in diesem Zusammenhang jedenfalls, denn das taten sie schon. Das hat er ihnen ja an verschiedenen Stellen vorgeworfen. Er hat gesagt, ihr zahlt schon den Zehntel auf den Kümmel und den Senf oder was weiß ich, was bei euch im Dill, was bei euch im Vorgarten wächst und so. Ihr nehmt das ganz genau mit dem Zehnten, ganz übergenau. Aber das Entscheidende habt ihr vergessen, nämlich die Liebe zu Gott, das Vertrauen zu Gott, den Glauben an ihn. Was er ihnen fordert, ist also nicht, dass sie das, was sie sowieso schon so genau nehmen, selbst ein Zehntel auf den Kümmel bezahlen, dass sie das nun noch genauer machen, was vielleicht gar nicht gegangen wäre, sondern er verlangt das Eigentliche von ihnen, dass sie glauben, dass sie sich Gott anvertrauen, dass sie auf ihn hören. Denn das, was sie so für richtig hielten, was sie so genau genommen haben, das war ja nur aus ihnen heraus. Das war etwas, was nicht zu Gottes Ehre war. Gut, wir wissen nicht die Motive im Einzelnen, aber bei den meisten wird es wohl so gewesen sein, sie waren stolz darauf. Das kann man ja auch sehen, wie Jesus mit ihnen immer wieder darüber spricht. Sie waren stolz auf das, was sie taten, und sie taten es gar nicht eigentlich, um Gott zu gefallen, sondern um sich selbst zu gefallen und um den Menschen irgendwie ein imposantes Bild eines frommen Menschen zu geben. Das ist es nicht, was Jesus von ihnen fordert, sondern dass sie ihm vertrauen, dass sie ihm Liebe entgegenbringen. Das ist die eigentliche Tat, die ihnen gefehlt hat. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, und Sie haben jetzt dauernd gedacht, ich muss Sie nachher den Herrn Zunin darauf ansprechen und muss ihm sagen, dass er einen Fehler gemacht hat. Kann ich Ihnen ersparen. Ich habe selber schon gemerkt, dass ich das verdreht habe in meiner Geschichte. Also ich habe erst den einen Sohn auftreten lassen, der Ja sagt und nachher das nicht tut, und dann nachher den anderen, der erst Nein sagt und das tut. Jesus hat es andersrum gemacht. Warum? Also, Sie wissen ja, ich schreibe viel und beschäftige mich viel mit Geschichten und mit Dramaturgie und so. Wenn man die Geschichte also so erzählt von den zwei Söhnen, dann muss man das so eigentlich so machen, wie ich es gemacht habe. Das ist so, man muss positiv enden, ja. Also erst kommt dieser fiese Kerl, der so schleimt, wie heute die Jugendlichen sagen das so, der schleimt sich ein und sagt immer, ja, ja, alles klar, und dann tut das eben doch nicht und verdrückt sich, und das ist der Fiese. Und der andere, der ist erst frech und wandelt sich dann und kriegt die Einsicht und tut das dann doch, positiver Schluss. So muss man das machen. So, das ist die Dramaturgie, die heute so gefordert ist in Geschichten. Können Sie in jedem Film im Vorabendprogramm sehen. Aber Jesus macht es andersrum. Der erzählt erst von dem anderen Sohn, der dann sich bekehrt sozusagen, und dann von dem Schlechten. Warum? Warum macht das Jesus so? Antwort: weil das an die Menschen gerichtet ist, die vor ihm stehen. Die sollen das ja hören. Die sind ja damit beschrieben. Sie sagen ja, 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 ich tue das. Und tun es eben nicht. Das sind die Adressaten. Sind wir vielleicht auch die Adressaten dieser Geschichte? Sind wir auch so Menschen, die ja, ja sagen, ja, Herr, ich will und habe es ihm ernsthaft vorgenommen und so, und tun es doch nicht und vertrauen ihm doch nicht, wenn es darauf ankommt, geht doch nicht seinen Weg, wenn es darauf ankommt. Es kommt Jesus darauf an, dass wir nicht aus humanitären Gründen oder aus einem gewissen sozialen Gewissenskonflikt heraus uns für andere einsetzen und etwas Gutes tun, sondern dass das, was wir tun sollen, aus dem Glauben herauswächst, dass wir um der Liebe zu ihm willen, um seines Vorbildes willen, um des Kontaktes, den wir mit ihm haben, das tun, weil er in uns wirkt, weil wir mit ihm die Verbindung haben und darum gar nicht anders können, als so zu handeln und das in die Tat umzusetzen, was er uns gesagt hat. Das ist der Sinn, das steht am Anfang, der Glaube. Echte Tat ist Glaube, die kommt aus dem Glauben heraus. Ich nenne sich vor, ein junger Mann sagt zu einem Mädchen, willst du mich heiraten? Und das Mädchen sagt, na ja, ich schicke dir gerne mal eine Postkarte. Und dann sagt er, nein, nein, das reicht mir nicht, ich will viel mehr. Na ja, gut, sagt die, also wenn du mal in eine Krise kommst, dann ruf mich an, ich helfe dir oder so. Mein Vater ist bei der Bank beschäftigt, ich kann dir einen Kredit besorgen oder irgend sowas. Nein, nein, ich will viel mehr, ich gebe mir um dich. Das ist so, wie Gott mit uns redet. Es geht ihm um uns als Menschen. Und uns als Menschen soll es um ihn gehen. Es geht nicht nur um die Taten, um das, was man beobachten kann, was man sehen kann. Das ist ganz wichtig, das brauchen wir. Das brauchen wir auch als Zeugnis für die anderen. Aber diese Taten sollen herauswachsen aus der Zugehörigkeit zu ihm. Und darum ist auch der Glaube und die Tat, das, was wir für ihn tun sollen, nicht anstrengend, nicht strapaziös, sondern es wächst aus dem Glauben heraus. Die Tat ist letztlich Glauben, ist Vertrauen. Und weil wir ihm vertrauen, geschieht, ich möchte fast das Wort automatisch gebrauchen, geschieht automatisch das, was Gott in uns wirkt. automatisch natürlich ein blödes Wort, weil wir da an was Technisches denken. Es ist nicht etwas Technisches, aber Gott in seinem Geist wohnt in uns und wirkt in uns, was geschehen soll. Und dann wirkt es etwas Gutes, was auch auf andere seine Auswirkung hat. Kurz vorher, vor unserer Geschichte, ist hier erzählt von den Kindern im Tempel, die immer da geschrien haben, Hosianna, Hosianna. Mich hat das immer gewundert, dass da Jesus über diese Kinder auch positiv redet. Die Leute, die Pharisäer, sagen dann zu Jesus, wie kannst du das zulassen, dass die Kinder da Hosianna schreien im Tempel? Erstens ist es ein heiliger Ort und zweitens, die Kinder haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Die haben ja keinen theologischen Durchblick und die schmeißen ja alles durcheinander und die wissen ja nicht mal, was Hosianna auf Deutsch heißt. Deutsch nicht, also Hebräisch. Also die haben ja keine Ahnung. Und Jesus sagt, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du Macht zugerichtet. Also das zitiert er hier aus dem Psalm. Also das ist ein Lob Gottes, was sie da völlig ahnungslos und in ihrer kindlichen Begeisterung da rumlaufen, Hosianna schreien und tanzen da im Tempel rum. Es kommt nicht darauf an, dass wir das alles durchschaut haben und verstanden haben. Es kommt nicht darauf an, dass wir moralisch hochstehend sind. Es kommt darauf an, dass wir ihn loben, so wie das Kinder tun. Das finde ich bei Kindern besonders schön. In diesem Gleichnis sind es ja schon erwachsene Kinder, die ihrem Vater gegenüber so handeln, entweder gut oder falsch. Aber bei Erwachsenen ist das ein bisschen schwierig, das als Bild zu nehmen. Aber bei kleinen Kindern ist das deutlich. Da wird beides klar, die Tat und der Glaube, also ein anderes Wort für den Vertrauen, die Treue zum Vater. Die Kinder vertrauen dem Vater oder der Mutter natürlich genauso einfach, weil sie die Eltern lieb haben. Wenn sie ein Problem haben, wenn sie hingefallen sind, die Knie aufgeschrammt haben, laufen sie hin zur Mutter und die sagt ein paar tröstende Worte und das Knie ist wieder heil und so. Das ist das Vertrauen. Und genauso das mit der Tat, also die Kinder tun das, was die Eltern, was sie bei den Eltern sehen, was sie beobachten, möchten das genauso machen. Ich denke daran, wie unser Töchterchen unbedingt, wenn ich da unten bei uns die Straße gekehrt habe, auch kehren wollte. Und dann haben wir so einen kleinen Besen besorgt und alles, was ich aufgekehrt habe, hat sie immer wieder zerstreut und so. Also es war keine große Hilfe, aber die Kinder möchten das nachmachen. Und so möchten wir nachmachen, natürlich möglichst positiv und nicht was verkehrt machen, nachmachen, was wir Gott machen sehen, möchten von ihm lernen, möchten ihm nahe sein, so wie Kinder dem Vater nahe sein möchten. Glaube, so wie Gott ihn meint, Treue zu ihm, Zugehörigkeit zu ihm, wirkt sich aus in unserem täglichen Leben, in unserem Tun. Und unser tägliches Tun, unser tägliches Leben ist eine Widerspiegelung der Treue, des Glaubens, des Verhältnisses, das wir zu unserem Vater im Himmel haben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Amen.